Immer wieder werden ja Versuche unternommen, rechtsextreme Gruppierungen, junge Neonazis, zu verstehen. Wer sind sie? Warum fühlen sie sich angezogen? Von solchen Organisationen begehen auch brutale Straftaten. Das ist dann oft der Blick von außen, wenn Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel das Gespräch mit ihnen suchen. Jetzt liefert ein Buch den Blick von innen. Undercover unter Nazis heißt es, geschrieben und erlebt von der Investigativreporterin Angelique Geray. Sie hat sich ganz im Stil des Urvaters solcher Recherchen, Günter Wallraff, der auch das Vorwort geschrieben hat, über mehrere Jahre in die rechte Szene begeben, war Teil von ihr, um dann darüber zu berichten. Und das, was sie da erlebt hat, das lässt einen zumindest gruseln. Ich freue mich jetzt, mit ihr über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Geray, Sie beginnen Ihr Buch, indem Sie Isabel einführen. In dritter Person sprechen Sie von ihr, ihrer Tarnidentität. Die hat keinen geradlinigen Lebenslauf, die kommt aus der Pflege, fängt in der Corona-Zeit an, sich gesehen zu fühlen, Fragen zu stellen. Wie haben Sie diese Person entwickelt?
Ja, die Tarnidentität Isabel musste ganz nah auch an mir gestrickt sein, weil über so einen langen Zeitraum hält man sonst so eine verdeckte Recherche nicht durch. Und das ist auch, glaube ich, das Beste, was man machen kann, weil man dann auch im Gespräch standhalten kann. Wenn beispielsweise jemand auch aus der Pflege kommt, dann muss man ja zumindest mal ein bisschen fachsimpeln können. Und da ich selbst auch mal in der Pflege gearbeitet habe, war das auf jeden Fall ja das Beste, was ich machen konnte, um zu bestehen.
Und diesen Werdegang, haben Sie den alleine entwickelt, also über die Corona-Zeit, oder war das so eine Fantasie, die Sie hatten, wie das möglicherweise hätte sein können?
Naja, meine Tarnung war eine junge Frau, die auf der Suche ist und die sich in der rechtsextremen Szene umschaut und ganz offene Fragen auch stellt. Fragen stellt wie, was macht ihr hier? Warum machen wir das hier? Wie seid ihr darauf gekommen? Und ist das wirklich gut? Und ja, ich glaube, das war diese offenen Fragen zu stellen, war, glaube ich, die beste Herangehensweise. Und so konnte ich quasi durch die rechtsextreme Szene tänzeln, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt so einfach. Aber ich habe mich nie hingesetzt und Isabelle entworfen, weil sie sich so entwickelt hat. Und ich habe mich in verschiedene rechtsextreme Organisationen hineinbegeben und habe mich auch vorgearbeitet, kann man so sagen. Und von Organisation zu Organisation hat sich Isabel entwickelt. Andere würden sagen, sie hat sich radikalisiert. Aber ich konnte so meine Tarnung eben auch schärfen und standfester machen.
Wie lange hat das gedauert? Also von der Idee bis zu dem Punkt, wo Sie das Gefühl hatten, ich bin da jetzt angenommen?
Das kommt ganz drauf an, also auf die Organisation. Also ich habe 2018 angefangen, das erste Mal auch verdeckt zu recherchieren in der rechtsextremen Szene, habe da meine ersten Erfahrungen getroffen und habe schon gemerkt, dass es von Mal zu Mal leichter wird, weil man eben auch die Szene besser versteht. Man kennt die Codes, man kennt die Musik, man kennt den Jargon und man kennt vor allem auch Kader, die wichtig werden, um eben auch in solchen rechtsextremen Organisationen sich weiter fortbewegen zu können. Und über die Jahre habe ich natürlich dazugelernt oder Isabel hat dazugelernt.
Und müssen wir uns das so vorstellen, dass Sie in der ganzen Zeit ununterbrochen in dieser Szene waren oder haben Sie da immer wieder Pausen gehabt?
Nee, ich habe auf jeden Fall Pausen gehabt. Also ich habe in eine Organisation reingeschaut, habe auch andere Geschichten natürlich in der Zwischenzeit recherchiert, habe mir dann wieder eine andere Organisation angeschaut. Also man muss natürlich auch ein bisschen gucken. Das Gesicht kann ich nicht verändern. Ich habe eine mannigfaltige Auswahl an Brillen, an Perücken, aber mein Gesicht kann ich natürlich nicht ganz verändern. Deswegen muss man immer ein bisschen Pause machen.
Da komme ich jetzt gleich mal kurz auf das Cover von dem Buch. Da sieht man Sie mit langen geflochtenen Zöpfen, einer dunklen Brille und einer Mütze. Ist das so der Look, mit dem Sie auch unterwegs waren?
Es kommt ganz drauf an. Also Isabel hatte auch mal wallende weiße Sommerkleider an mit Blümchen drauf. Isabel hatte auch mal die Haare ganz in der Mütze versteckt, damit man sie auch ja nicht erkennt. Bomberjacke war immer ganz okay auf jeden Fall. Springerstiefel. Aber die Szene ist ganz unterschiedlich. Also ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie ich ganz falsch angezogen war, beispielsweise bei der identitären Bewegung. Da hat zu mir ein Freund im Nachgang gesagt, du sahst aus, als würdest du zu einem Hooligan-Konzert gehen. Und das war an dem Tag auch die falsche Kleidung. Aber so lernt man eben auch.
Das heißt, man kann äußerlich gar nicht immer erkennen, wer zu der Szene gehört.
Nein, das ist auch ganz unterschiedlich. Deswegen beginnt so eine Recherche auch eigentlich erstmal damit zu schauen, was finde ich eigentlich da vor? Was sind die Klamotten beispielsweise, die getragen werden? Was ist die Musik in den einzelnen Gruppen? Wie muss mein Handy-Hintergrundbildschirm aussehen, falls jemand auf mein Handy guckt? Das sind sehr viele Details, die man dann natürlich beachten muss.
Kommen wir mal zum Inhalt des Buches. Also ich habe es ja schon gesagt, es ist zumindest ziemlich gruselig. Gleich zu Beginn gibt es eine ziemlich erschreckende wie auch faszinierende Szene. Sie sind da mit einem Justin, den Namen haben sie geändert. Alle Namen wurden geändert, das wird auch nochmal extra erwähnt. Und holen mit ihm zusammen zwei Kugelbomben ab. Und sie fragen ihn aus und erfahren dann, dass er diese Kugelbomben gekauft hat, um sie in ein Flüchtlingsheim in Senftenberg zu werfen. Wie haben Sie sich in dem Moment gefühlt?
Ja, ich war fassungslos. Ich wusste natürlich, dass diese Gruppe, also wir reden von der letzten Verteidigungswelle, dass die wahnsinnig extrem sind. Aber selbst damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Und auch wenn man so eine Recherche anfängt, dann denkt man sich ja nicht, naja, ich möchte jetzt losziehen und eine mutmaßliche Terrorgruppe aufdecken. Sowas ergibt sich natürlich. Aber auch aus diesem Gespräch, von dem Sie gerade berichtet haben, hat sich natürlich eine Menge an Konsequenzen auch ergeben, weil dann die Grenze überschritten war, dass man dann auf jeden Fall die Behörden einschalten musste, weil die Hinweise oder ja der Plan so konkret war, dass der investigative Journalismus da an seine Grenzen gekommen ist.
Haben Sie eigentlich auch erlebt, dass die Menschen, denen Sie begegnet sind, an moralische Grenzen gekommen sind, eben vielleicht auch Zweifel geäußert haben?
Ja, total oft. Und das war eigentlich das, was mir auch Hoffnung gibt. Und das habe ich auch im Buch beschrieben und das war mir auch ganz wichtig. Ich habe junge Menschen getroffen, die keine durchradikalisierten Überzeugungstäter waren, die auch gezweifelt haben. Ich erinnere mich an eine Situation in einem Badezimmer an einem Gemeinschaftstag. Da hat mir ein Mädchen freundlicherweise die Zöpfe geflochten, weil ich das nicht so gut kann. Und wir trugen dunkelrote, lange Röcke und Blusen und sahen ein bisschen aus wie die Hitlerjugend, ehrlicherweise. Und sie sagte auch, dass so wie wir aussehen, das will ich eigentlich nicht. Ich will nicht zurück ins Mittelalter und eigentlich mag ich auch gar keine Röcke. Und was ist denn das hier alles? Und dann habe ich schon versucht, diesen Riss vielleicht ein Stück größer zu machen, so wie es geht, ohne aus meiner Tarnung komplett rauszufallen. Aber diese Gespräche haben mir durchaus Hoffnung gemacht.
Wie sind Sie eigentlich mit dieser Diskrepanz klargekommen? Also einmal sind Sie als Neonazi-Frau aufgetreten und wurden auch so gesehen. Und ja, gleichzeitig zu wissen, das ist nur eine Rolle.
Ja, das ist die Ambivalenz, die man so mit sich rumträgt, wenn man auch verdeckt recherchiert. Und um es ganz klar zu sagen, man kann so eine Tarnidentität natürlich nach 18 Uhr nicht einfach an den Kleiderhaken hängen und damit abschließen. Also sowas verfolgt einen natürlich. Und solche Recherchen sind wahnsinnig intensiv, wichtig, aber auch natürlich sehr nervenaufreibend. Und ich glaube, man kann das nicht in Teilzeit machen. Sowas bestimmt natürlich das Leben dann über einen gewissen Zeitraum.
Haben Sie auch Freundschaften geschlossen, die jetzt nicht mehr existieren können?
Mit Neonazis oder mit wem?
Ja, genau, mit den Menschen aus diesen Gruppierungen.
Nee, ich habe aber viele Nachrichten bekommen nach Veröffentlichung von solchen Recherchen, dass mir zum Beispiel junge Menschen geschrieben haben, die gesagt haben, ich habe das gesehen, was du gesehen hast. Und mir hat es so ein bisschen die Augen auch geöffnet, dass das, was wir da gemacht haben oder was wir machen oder wo der Weg hingeht, dass das nicht das Richtige ist. Und einer sagte mir auch dann in einem Gespräch, ich gehe jetzt wieder zum Türken Döner essen, einfach weil es schmeckt und ich trage auch keine Springer. Stiefel mehr und keine Bomberjacke mehr. Ich bin ein ganz normaler 16-Jähriger. Und solche Gespräche haben mich dann auf jeden Fall bestärkt, dass das die richtige Entscheidung war, auch wenn es ein großes Risiko war.
Auf dem Buchtitel steht als Untertitel noch, also Undercover unter Nazis, als Frau im Herz der rechtsextremen Szene. Welche Rolle spielt es dabei, dass Sie eine Frau sind?
Dass ich eine Frau bin, hat natürlich eine große Rolle gespielt, weil ich die rechtsextreme Szene natürlich auch durch die Augen einer Frau gesehen habe. Die Rolle der Frau besser verstanden habe, wie Frauen auch benutzt werden, welche Rolle Frauen spielen. Und ich habe mich auch interessiert für den rechtsextremen Heiratsmarkt. Deswegen habe ich auch angefangen, Rechtsextreme zu daten und wollte verstehen, was das eigentlich für ein Begriff ist oder was sie unter Liebe verstehen.
Und haben Sie es verstanden?
Naja, ich hatte natürlich den Song von den Ärzten ganz oft im Ohr, der stumme Schrei nach Liebe. Und das war wahrscheinlich der ambivalenteste Teil dieser Recherche. Ich habe ausgegeben, dass ich nach Nähe suche, war aber nie auf der Suche nach Nähe. Ich wollte verstehen. Was ich gefunden habe, ist dass ich eine Art Projektionsfläche war für rechtsextreme Männer. Die sind ins Gespräch reingegangen, haben gesagt, naja, 4 Kinder möchtest du doch bestimmt, oder? Und Freunde kannst du dir auch abschminken und Hobbys und Beruf sowieso. Ich bin quasi dann nur dafür da, die nächste Generation heranzuziehen und meinen Mann an der politischen Front zu unterstützen. Und das fand ich schon sehr erschütternd, aber auch sehr augenöffnend.
Ja, auf jeden Fall. Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Sie haben bei Axel Springer Ihre journalistische Ausbildung gemacht, haben auch lange bei der Bild und bei Bild TV gearbeitet. Sie erzählen auch, dass viele der jungen Menschen sich durch zum Beispiel Reportagen aus der Szene auf Spiegel TV oder anderen Kanälen erst richtig hingezogen fühlen dazu. Ein bisschen Sensation ist auch in Ihrem Buch, hat auch ein bisschen so einen Sensationstitel, ne? Undercover unter Nazis. Ist das auch etwas, womit Sie durchaus auch ein bisschen spielen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht den theoretischen Überbau vergessen. Ich glaube, hätte ich dieses Buch geschrieben und nur beschrieben, was ich gefühlt habe und was ich erlebt habe, dann würden wir wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass wir Propaganda betreiben als Medien, als Journalisten. Und wir müssen einordnen. Und ich glaube, und so wurde es mir jetzt auch gespiegelt, dass die Einordnung sehr gut ist und dass sie sehr gut zur Geltung kommt und dass man es versteht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser Schlüssellochblick, dass das Erleben nochmal eine ganz, ganz andere Dimension öffnet. Weil wenn wir nur auf der theoretischen Ebene unterwegs sind, dann können wir es nicht erfahrbar machen. Und ich glaube, wir müssen es erfahrbar machen und auch ja zeigen, wie erschreckend das auch teilweise ist.
Sie haben gerade schon gesagt, dass auf dem Heiratsmarkt die Suche nach Liebe auch immer eine Rolle spielt. Aber darüber hinaus haben Sie auch Antworten gefunden, warum diese Menschen sich so radikalisieren, warum sie anfangen, eben auch so menschenverachtende Ideologien zu haben?
Also die jungen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben in der rechtsextremen Szene Dinge gefunden, die in Krisenzeiten und bei biografischen Brüchen sehr wirksam sind. Also es ist Zugehörigkeit, Eindeutigkeit, eine klare Rolle und eben auch das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, Teil der Elite zu sein. Und ich habe gemerkt, dass die rechtsextreme Szene so eine Weltdeutung bietet, in der alles ganz klar sortiert ist. Also gut und böse, wir gegen die anderen. Und gerade für Menschen, die jung sind und die sich zum Teil vielleicht auch überfordert fühlen und orientierungslos fühlen, kann das sehr attraktiv sein.
Ja. Es ist eigentlich ganz plump
und trotzdem. Es wirkt banal.
Es wirkt banal, aber so ist es. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ihr Buch Undercover unter Nazis als Frau im Herz der rechtsextremen Szene ist heute erschienen bei Hoffmann und Campe. Angelique Gerey, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.